Energie im Wandel. In diesem Podcast geht es um die Energiewende und wie sich auch andere Bereiche in Richtung Nachhaltigkeit wandeln können. Denn die Energiewende ist in Wirklichkeit eine Menschenwende. Klaus Hartmann steht für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft und weiß als Familienvater, dass Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für unsere Kinder ist und wir genau jetzt etwas ändern dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Energie im Wandel. Heute geht es um das Thema Klimaschutz und bei mir im Interview ist der Christoph Thomsen, dem Geschäftsführer von Bobenob Klima- und Energiewende, eingetragener Verein, also e.V. Kennengelernt habe ich ihn über Ulf Ehlers, der mein Leben auch schon seit ein paar Jahren begleitet und tatsächlich durfte ich im Herbst oder Spätsommer 2020 dort zum ersten Mal öffentlich einen Vortrag halten und zwar zum Thema Geheimnis über nachhaltigen Erfolg in 12 Lebensbereichen. Ich habe Christoph schon eben erläutert, dass ich mich ein Stück weit umpositioniert habe und diesen Vortrag wahrscheinlich kein zweites Mal erhalten werde, sondern beim nächsten Mal mit einem etwas anderen Thema kommen werde. Aber ich möchte euch erstmal die offizielle Anmoderation von Christoph verlesen. Und zwar, Christoph Thomsen hat in Flensburg Energie- und Umweltmanagement studiert und hat im Anschluss 6 Jahre bei der Energieagentur Baden-Württemberg gearbeitet. Und seit Juli 2019 ist er Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Bobenob Klima- und Energiewende. Und jetzt, Christoph, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen und bin froh, dass du bei uns bist.
Ja, ich bin froh, dass ich bei euch sein darf. Danke, Klaas.
Gut. Du kennst ja den Ablauf, wir haben eben im Vorgespräch schon gesprochen, du hast den einen oder anderen Podcast schon gehört. Ich starte immer unheimlich gern bei der Person, weil es mich zum einen interessiert und ich weiß, dass es die Hörer auch interessiert, wer im Interview ist. Magst du mal erzählen, wo du geboren bist, wie du aufgewachsen bist und wie praktisch dieses Interesse fürs Thema Energie- und Umweltmanagement oder auch Klimaschutz bei dir entstanden ist?
Gerne. Ich bin 1986 geboren und zwar groß geworden dann auf einem Bauernhof, beziehungsweise mein Vater ist eigentlich gelernter Gärtner und hat aber schon immer dieses Faible für Landwirtschaft gehabt. Mein Opa war Meierist und so ist das da schon immer dann die Verbindung gewesen. Irgendwann hat mein Vater sich dann mit Windkraftanlagen beschäftigt. Also er ist eine Zeit lang, als mein Opa Meierist war in der Nähe vom Atomkraftwerk in Brunsbüttel. Und hat gesagt, ich möchte irgendwas dafür tun, dass wir ohne Atomkraft auskommen. Mhm. Und hat dann relativ schnell sich dann für erneuerbare Energien als es noch gar kein großes Thema war. Wir haben in den 90ern als Minderheit schon ganz natürlich mit groß geworden, dass wir eine Solarthermieanlage hatten, um warm Wasser zu machen. Dass wir viel mit dem Ofen geheizt haben, mit einem eingestückten Wald hatten sogar, wo wir dann selber das Holz auch gemacht haben. So, und dann hat mein Vater dann 1994 angefangen, erste Windkraftanlage dann zu bauen, bei uns direkt um die Ecke. Und von daher bin ich so mit erneuerbaren Energien schon groß geworden und auch mit Landwirtschaft in Bezug zur Natur. Und das ist mir auch weiterhin super wichtig. Und dann habe ich mich nach der Schule dann fürs Studium Energie- und Umweltmanagement entschieden dann an der Fachhochschule in Flensburg. Ich baue ganz viel auf dem, glaube ich, drauf auf, was mein Vater schon mir so mitgegeben hat, was ich da einfach ganz natürlich mitgelernt habe. Und setzt für mich noch ein bisschen mehr den Fokus nicht nur auf die erneuerbaren Energien, sondern ein bisschen so, wie kann Transformation aussehen, wie können wir Leute wirklich auch nicht nur gute Projekte machen, sondern wie können wir Leute auch mitnehmen, wie können wir nicht nur Energie erzeugen, sondern auch Energie sparen oder unser Verhalten ändern. Und finde das deswegen einfach spannend, was ich jetzt gerade machen darf und bin da wirklich privilegiert hier mit meinem Posten.
Wobei, das ist ja schon gleich ein spannender Punkt, den du ansprichst, Christoph. Diese Transformation, wie man da Menschen mitbekommt. Hast du da schon für dich so 1, 2, 3 Indikatoren identifiziert, wo du sagst, okay, wenn man das macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest ein bisschen höher, dass es funktioniert? Oder gibt es sogar welche, wo du sagst, okay, wenn man das macht, todsicher, dann überzeugst du alle. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die da in die Richtung gehen?
Ich habe für mich gelernt, wir müssen die Leute einfach da abholen, wo sie stehen. Ich habe gestern einen Vortrag halten dürfen und habe dann ohne böse Hintergedanken einmal gesagt, so Mensch, das waren eher dann ältere Leute. Ich sage, Mensch, Klimawandel ist ein super wichtiges Thema, das können wir jetzt nicht aussitzen. Und das hat die eine, hat das wirklich mir persönlich übel genommen. von denen das behaupten würde, die ältere Generation, die muss ja nichts mehr machen. Okay. Was gar nicht mein Sinn war. Also das war so das Negativbeispiel. Nächstes Mal würde ich das da so formulieren, zu sagen, hey, ich finde es cool, dass es nicht nur Students for Future gibt Schüler die Fridays for Future, sondern dass es auch Parents for Futures und Grandparents for Future gibt und dass wir da gemeinsam dran arbeiten. An dem Thema. Was ich jetzt bei BobenOp auch nochmal ganz, ganz verschärft gelernt habe, ist zu sagen, wir müssen gucken, es muss ganz viel über Wertschätzung dann funktionieren. Mhm. Ich glaube, mit dem Erhobenen, also klar, wir brauchen irgendwie auch politisch Rahmenbedingungen, die das alles ermöglichen. Und da müssen wir auch Druck machen und auch mal unbequem sein. Aber um jetzt die Leute zu überzeugen, hilft es am meisten, wenn man erstmal, eigentlich, es ist ja keiner da, der sagt, nach mir die Sintflut, es ist mir alles egal. Mhm. Oder zumindest unterstelle ich das keinem, sondern es ist häufig Bequemlichkeit oder es ist halt so Gewohnheit. Wenn man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt und vielleicht auch Alternativen vorstellt und dafür wirbt, dann kann ein Wandel stattfinden. Mhm. Also was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, ist an der Uni Flensburg, haben wir auch mal eingeladen bei BobenOp zu einer Veranstaltung, gibt es den Jonas Lage, der hat einen Vortrag gehalten zum Thema das gute Leben für alle. So, und das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen ein gutes Leben haben. Und ob zu diesem guten Leben jetzt zwei Flugreisen im Jahr dazugehören oder nicht, das ist dann die Frage, wie man dieses gute Leben definiert. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der sagt, wir dürfen jetzt nur noch, jeder, der fliegt, der sollte geschlagen werden. Mhm. Weil das dann auch den Widerstand dann erzeugt. Und ich bin der Meinung, also mein Spruch ist dabei, ich will nicht versuchen, die Leute zu besiegen, sondern sie zu gewinnen. Das ist ein großer Unterschied von der Haltung her.
Ja, das ist ein schöner Spruch, den schreibe ich mal auf. Leute nicht besiegen, sondern sie gewinnen. Ja, okay. Da waren, glaube ich, schon tatsächlich schöne Hinweise dabei, Christoph, die nicht nur bei BobenOp wahrscheinlich funktionieren, sondern auch an vielen anderen Stellen dazu beitragen, dass dieser nachhaltige Wandel uns allen gelingen kann. Lass uns noch mal einmal auf eine deiner Stationen gehen. Du warst ja nach deinem Studium dann bei der KEA in Karlsruhe, oder? Die Energieagentur Baden-Württemberg. Genau, ja. Was hast du da für Projekte gemacht? Ging das auch so in die Richtung, was dein Steckenpferd ist, oder wo durftest du da unterstützen?
Ja, genau, das passte sehr gut. Also ich habe im Studium sollten wir ein Praktikum machen und da dann auch eine Bachelorarbeit dann drüber schreiben. Und ich habe geguckt, was läuft in der Nordkirche eigentlich zu dem Thema Energiesparen, Energiemanagement und so weiter. Das war zu dem Zeitpunkt noch erschreckend wenig. Und ich hatte eigentlich so für mich gedacht, ich fänd's cool, wenn ich Glaube und Beruf auch ein Stück weit verbinden könnte. Mhm. Weil wir da auch als Christen dann einfach einen Auftrag haben, die Schöpfung zu bewahren und das, was uns anvertraut ist, damit irgendwie auch gut umzugehen als Statthalter. Mhm. Und habe da geguckt, wo es hier was gibt, und dann da bin ich dann in Karlsruhe gelandet und habe mich da jetzt die Anekdote so am Rande gesagt, okay, ich habe da nicht wirklich viel bekommen in dem Praktikum, und gesagt, okay, wenn ich da jetzt hin soll, dann will ich aber auch gerne, dass das Geld reicht. Und ist für mich da Kirche auch immer so ein Stück weit Familie. Und ich habe es nachher geschafft, dass ich für 200 Euro nachher eine Wohnung hatte, mit Familienanschluss sozusagen und Essen und Wäsche waschen sozusagen beim Pfarrer dann oder beim Pastor in ein Zimmer gehabt. Und dadurch habe ich sehr schnell den Anschluss gefunden und mich da wohlgefühlt. Und dann habe ich mit meiner Frau, wir haben 6 Wochen, nachdem ich angefangen habe, in Karlsruhe haben wir geheiratet, das zusammen besprochen, gesagt, Mensch, können wir das vorstellen, dass wir da unten Berufsstart dann wagen. Und das war für sie vom Beruf her auch einfacher. Und ich fand die Aufgabe da einfach super spannend. Das war nicht nur bei der Kirche, sondern beim Land. Und da ging es um das Thema Contracting. Das habe ich tatsächlich auch kurz vorm Bewerbungsgespräch erst mal gegoogelt, was das eigentlich ist. Aber als ich das dann bürgerlich reingelesen hatte, hey, das ist eine coole Sache. Kommunen beispielsweise können viele Sachen gut, aber sie müssen nicht irgendwie Profis sein im Energiesparen. So, und wir haben das hat mir auch total Spaß gemacht, dann Konzepte entwickelt, so nicht nur, wie mache ich jetzt die Heizung neu, sondern zu gucken, was ist eigentlich dran bei diesem Gebäude, bei dieser Schule beispielsweise. die Fenster, die Gebäudehülle, die Heizung, die Lüftung, die Beleuchtung und so weiter, mal so einen Rundumschlag, ein Gesamtkonzept zu machen. So, und dann zu gucken, kriegt die Kommune macht das nicht Sinn, dass das jemand für die Kommune macht, der das nicht nur einmal einbaut und sagt, werd glücklich damit, jetzt bist du dran, sondern der die Kommune dann einfach auch unterstützt als Energiedienstleister. Mhm. Und dann vielleicht auch noch neue Ideen mit reinbringen, dass wir nicht sagen, hey, ich habe jetzt hier das fertige Konzept, sondern auch so einen Ideenwettbewerb hatten wir immer mit dabei. Mhm. Und das fand ich tatsächlich richtig spannend, weil da halt unterschiedliche Player mit unterschiedlichen Sichtweisen und ganz viel Erfahrung dann kommen und Vorschläge machen und die aber dann auch nachher jedes Jahr an dem, was sie versprochen haben, gemessen werden. Also sie sagen, hey, wir schaffen das, dass du die brauchst jetzt momentan, brauchst du für Heizung und Strom noch für deine Schule 50.000 Euro im Jahr, wir schaffen es, dass du nächstes Jahr mit 30.000 auskommst. Mhm. So, wir bauen dir das ein, wir bezahlen das sogar alles. Und du sparst 20.000 Euro jedes Jahr ein und diese 20.000 Euro, die du einsparst, die wir auch nachweisen müssen, wofür wir ein Energiemanagement brauchen, die kriegen wir dann über den vereinbarten Zeitraum, das ist 10, 15 Jahre und danach gehört das alles dir.
Das ist ein cooles Modell.
So, und das fand ich so dieses, weil häufig auch das am Geld scheiterte, Sanierung anzugehen oder nicht wussten, ob jetzt nicht jede Kommune traut sich jetzt dann zu, ein BHKW oder eine Holzhackschnitzelheizung einzubauen. Und die es sich zutrauen, die kriegen es auch nicht immer hin. Kommt ja auch noch dazu. Und von daher fand ich dieses Modell, hey, wir suchen uns jemanden, der das kann, der das hauptberuflich macht, der da Profi ist und weiß, wovon er redet. Und der uns an die Hand nimmt und uns das beibringt und das für uns macht, fand ich super spannend und reizvoll. Und es war aber trotzdem war das Contracting immer ein erklärungsbedürftiges Produkt. Also, ja. was sollen wir jetzt damit? Dieser Begriff, der ist auch sehr sperrig.
Ja.
Aber die Idee dahinter finde ich weiterhin super. Und von daher habe ich da mich da gerne rein investiert.
Eine Frage habe ich dazu, Christoph. Ja? Und zwar, also ich bin bei dir, dieser Anglizismus Contracting hat wahrscheinlich nicht dazu beigetragen, dass er sich exponentiell verbreitet hat, genau, weil das Vertrauen einfach erstmal so eine kleine Hürde da. Und die Frage, die ich habe, ist, ich hatte in der letzten Folge, die hoffentlich auch vor dieser Folge veröffentlicht werden wird, den Christian Grassmann dabei, der macht auch viel sanitären Heizung und er hat auch den Energieberater gemacht 2007, 2008 oder so. Und für ihn war immer bei allem, was er gemacht hat, tatsächlich die Heizung das, was am Ende am besten war. Und du hast eben auch gesagt, ihr habt dann geschaut in den Gebäuden, ob man was dämmen kann, Fenster, was auch immer und sonst so. Und auch Licht oder so. Gut, wobei Licht kann man ja zusätzlich machen. War es tatsächlich auch bei euch aus deiner Erfahrung heraus meistens die Heizung, die den größten, ich sag mal, wirtschaftlichen Hebel dargestellt hat? Oder war es manchmal auch so, okay, jetzt ist eigentlich cleverer, doch mal das Dach neu zu dämmen?
Ja, also es gibt so kleine Dämmmaßnahmen am Dach oder im Keller, wenn das einfach geht und man da gut rankommt, dann kann man das machen. Ansonsten war tatsächlich die Heizung häufig die wirtschaftlichste Maßnahme. Mhm. Aber trotzdem haben wir den Kommunen dann empfohlen, nicht nur die Heizung zu machen, weil wenn man das Dach vielleicht doch die Wand in 3 oder 5 Jahren anfassen muss, weil da einfach auch ein Sanierungsstau ist oder die einfach wieder dran ist, dann habe ich hinterher eine Heizung, die einfach viel zu groß ist. Deswegen ist es aus unserer Sicht immer sinnvoller, so einen Sanierungsfahrplan zu erstellen, zu sagen, was steht die nächsten Jahre an? Und nicht am Anfang nur die Rosinen rauszupicken, zu sagen, hey, die Maßnahme, die macht sich selber ganz schnell bezahlt, deswegen mache ich die zuerst, sondern insgesamt zu gucken. Genauso auch bei der Dämmung. Klar ist der, wenn man ein Gebäude hat, was man so halb dämmt, so halb gut, dann passt man das nie wieder an. Und deswegen sage ich, komm, wenn ihr das macht, dann macht das richtig.
So ein halb gedämmtes Haus ist gefühlt wie so ein Eimer, wo das nicht ganz rumgeht. Also das kann man sich ja auch vorstellen, dass so ein Eimer, wo dann die eine Hälfte von der Rundung fehlt, da kannst du auch nicht so richtig viel Wasser drin transportieren. Mhm. Das ist dann halt einfach ungeschickt, weil die Wärme sich ja den Weg sucht, der am leichtesten nach draußen geht, um wieder einen Temperaturausgleich herzustellen. Das ist schon richtig, ja. Spannend. Okay, und wie hat es sich dann wieder in den Norden verschlagen, was einfach, ich sag mal, der Wille wieder in die Heimat zurückzukehren, wahrscheinlich auch, du hast ja auch 2 Kinder, das habe ich anfangs gleich gesagt, dass ihr da wieder in Richtung eurer Eltern kommen wollt, oder wie kam es dazu, dass es dann wieder gen Norden ging?
Ja, es waren mehrere Beweggründe. Das eine ist, ich hatte da ein richtig tolles, spannendes Projekt, wo wir dann mit europäischen Mitteln gefördert wurden, um möglichst viele Projekte anzustoßen. Und haben diesen Contracting-Markt da nochmal ordentlich ordentlich, ich sag mal, dann nach vorne gebracht dann für Baden-Württemberg. Das ging über 3 Jahre und ich hatte die Projektleitung. Das war ein tolles Projekt. Das war aber auch hart an der Grenze sozusagen. Also ich war, als ich mit dem Projekt, das Projekt abgeschlossen war und der Schlussbericht dann abgegeben war, habe ich dann erstmal dann mit meiner Frau 8 Wochen Urlaub machen dürfen. Das war der Resturlaub und die Überstunden, zumindest ein Teil davon, die ich aufgeschrieben hatte jedenfalls. Okay. Und das habe ich währenddessen auch schon gemerkt. Und hey, das Wort echt viel von den Stunden. Genau, Projektmanagement ist halt so, dass man mal mehr, mal weniger hat, aber es war eine Dauerbelastung, die ziemlich hoch war. Mhm. Und gesagt, okay, ich würde gerne hinterher was machen, wo ich mir meine Zeit ein bisschen besser auch dann einteilen kann. Aber meine Frau hat es mitgetragen, das war wichtig, dass wir es einfach auch besprochen haben, sagen, hey, Schatz, das tut mir leid, du bist jetzt quasi den Tag über mit der Tochter dann. Die war zu dem Zeitpunkt oder gerade geboren, dass ich dann machen wir erst, was ich um 7 oder 8 nach Hause gekommen bin, ist blöd. Wir haben es zusammen besprochen und zusammen dann auch durchgezogen. Das war wirklich gut, das war auch drüber, da habe ich echt auch Glück, dass meine Frau so nachsichtig mit mir ist. Gesagt, wenn es einmal zu Ende ist, dann feiern wir das mit einer schönen Reise. Also das eine war genau, das Projekt war ausgelaufen, das war gut und ich wollte gerne dann hinterher auch eine Veränderung. Genau, das andere war, wir haben da unten uns auch umgeschaut nach Häusern. Das ist tatsächlich nicht so einfach rund um Karlsruhe. Und egal, was für eine Immobilie die kostet, das Doppelte.
Ja, das stimmt.
Und dann der dritte Grund war, dass wir einfach auch wieder näher an die Familie wollten. Wir sind beide Familienmenschen. Meine Frau kommt direkt aus Flensburg. Haben gemerkt, wir haben in Karlsruhe, haben wir Freunde und Gemeinde und alles gut, war auch richtig, richtig toll. Wir fahren auch regelmäßig wieder hin, weil es uns also gut gefällt. Aber dann war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich dann eine Konferenz hatte in Litauen, 3 Tage weg war, meine Tochter krank war und meine Frau krank war. Und dann gesagt, okay, was machst du jetzt? Gibt's jetzt auch keinen Freund da jetzt ein krankes Kind dann noch? Und genau, und dazu kommt halt noch, dass meine Eltern Landwirtschaft ja dann haben und halt auch nicht einfach mal 10-mal im Jahr oder jeden Monat vorbeikommen können, sondern das ist halt auch, die Großeltern, sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern lieben ihre Enkelkinder und andersrum ist es genauso. Von daher ist es einfach eine tolle Erleichterung, auch wieder nah dran zu seiner Familie und es ist für alle Seiten dann einfach, ja, vorteilhaft.
Ja, das glaube ich. Das war ja bei uns genau das Gleiche. Also wir hatten damals noch nicht in Stuttgart geguckt, aber ich weiß auch, dass die Stuttgarter Preise auch extrem teuer sind und es ist ein Riesenvorteil, wenn man halt in der Nähe der Großeltern ist. Das ist ja auch das, was evolutionstechnisch immer normal war, dass man ja tatsächlich immer in großen Familien das gemacht hat. Und es ist auch eher unüblich, dass man nur als Eltern mit den Kindern alleine die Kinder großzieht, weil ich glaube schon, dass es da an vielen Stellen Momente gibt der Überforderung, wo es für alle Beteiligten clever wäre, wenn tatsächlich vielleicht dann die Kinder kurz mal bei den Großeltern sind für Nachmittag oder so und danach die Welt schon wieder ganz anders aussieht, als wenn man da durch das Tal der Tränen dann durchmarschiert. Gut. Und als du dann zu Bobenob gekommen bist 2019, gab es da den Verein schon? Also auf jeden Fall gab es ja davor noch keinen Geschäftsführer. Du hast ja im Prinzip diese Stelle neu besetzt. Aber den Verein gab es schon davor, oder?
Genau, den Verein gibt es seit 2015. Vorläufer davon war so dieser Bürger-Solarpark. Eigentlich sind so die Überlegungen für Bobenob sind aus Mitte der 2000er sozusagen dann Jahre schon. Mhm. Und genau, der Verein hat sich dann 2015 gegründet und wir sind dann irgendwie 80 Mitglieder gewesen, als ich angefangen habe. Und genau, dann bin ich da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen zu dieser Stelle. auch so eine Lebenserfahrung, dass wenn irgendwo eine Tür aufgeht, dann nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dann tut sich irgendwo anders eine neue Tür auf, gelassen bleiben und gucken, was sich ergibt. So. Und da war es dann so, dass ich auch da wieder erkenne, dass es irgendwie eine Führung im Leben gibt und dass Gott einen Plan hat. Ich hatte eigentlich eine Stellenzusage dann schon für ein Ingenieurbüro, Und das Haus war gekauft und als es dann das Unterschreiben ging von der Stelle, ist dieses Ingenieurbüro leider pleite gegangen.
Ach, Mist.
Und, okay, gut. Ja, was nun? Und dann war mein Vater bei einem der treibenden Kräfte sozusagen bei Bohm-Opp und hat sich eigentlich über Elektroautos unterhalten, weil er gerne sich einen Tesla kaufen wollte und dann weil Bohm-Opp schon einen Tesla hatte. Und dann kamen wir dann am Schnacken dann über Solar und Wind und Energiewende im Allgemeinen. Und dann sagte Ralf dann, Mensch, wir sind jetzt inzwischen einfach auch schon eine ganze Menge Leute. Das ist gar nicht so einfach, so diesen Überblick zu behalten. Mhm. Wir haben ganz viele Ideen, aber es geht einfach auch nicht mehr alles nur nach Feierabend. An sich wäre das cool, wenn wir da jemanden hätten, der uns unterstützen könnte. Und zwar muss dieser Mensch dann drei Dinge haben. Er sollte also zum einen dieses Projektmanagement, er sollte ein bisschen einfach auch Spaß haben an der Arbeit mit Ehrenamtlichen, er sollte ein bisschen strukturiert sein, Überblick haben, er sollte genau auch irgendwie ein Gefühl haben, wie man mit Bürgermeistern schnackt und wie man mit Ehrenamtlichen schnackt. Das hatte ich ganz gut, dadurch, dass ich auch in der kirchlichen Jugendarbeit immer dann viel mitgearbeitet und auch im Sportverein dann ehrenamtlich dann Dinge gemacht habe. Dann sagte sie dann fachlich noch dazu, cool wäre das, wenn das jemand ist, der von dem Thema so Energie auch Nahwärme ein bisschen Ahnung hat. Das war auch Teil von diesem Contracting-Geschichte. Und dann haben wir noch große Dinge vor im Bereich Humusaufbau und er sollte irgendwie einen landwirtschaftlichen Hintergrund, das wär top.
Okay, also das warst du, Christoph.
Dann ist diese Stelle wohl gerade für mich geschnitzt worden. Und so bin ich dazu gekommen. Und dann muss es natürlich auch noch, dann auch eine Vorbedingung war, es musste irgendwie eine gewisse Flexibilität da sein, weil Bohm-Opp ist ein, auch wenn wir jetzt 80 Mitglieder haben, aber oder damals hatten, jetzt sind wir bei 120, ist es jetzt kein Verein, wo jetzt auch mal Milch und Honig fließen und das Geld im Überfluss da ist. Und das ist immer knapp und okay, ich bin dann mit 70% Stelle gestartet. Aber es war gleich am Anfang so die Ansage, hey, wir müssen gucken, ob und wie wir das irgendwie weiter finanziert bekommen. Mhm. Und genau, so bin ich dann angetreten und hatte ein halbes Jahr Vertrag und bin mit der Optimismus reingegangen zu sagen, hey, jetzt in diesem halben Jahr, da kriege ich mich irgendwie selbst getragen und dann läuft das alles. Und das hat natürlich nicht so ganz geklappt, aber es geht trotzdem, geht es weiter.
Gut. Lass uns mal ein bisschen über die verschiedenen Projekte sprechen, die bei Bohm-Opp laufen. Also ich habe tatsächlich von der Homepage mir mal ein paar rausgeholt, ein paar Stichworte dazu geschrieben. Ihr habt ja so ein Strom- und Gaspool, wo es darum geht, Anbieter zu vergleichen. Wie läuft das ab? Wie können da die, Grundfrage wäre da, machen da praktisch nur eure Mitglieder mit oder beratet ihr auch andere Menschen, die dann auch Interesse haben?
Genau, also das ist offen für alle, die entweder Mitglied sind bei Bohm-Opp. Das geht relativ schlank. Der Mitgliedsbeitrag ist gerade bei 2 Euro im Monat der Mindestbeitrag. Mhm. Oder für alle, die bei uns im Amt Hürup, das ist so unser Hood, hätte ich jetzt fast gesagt dann, unser Kernbezirk, die dort wohnen im Amt Hürup, für die ist es kostenlos, teilzunehmen. So, und die Motivation dahinter ist, wenn wir, also um einen Stromanbieter zu wechseln, muss man ein bisschen affin sein, man muss sich darum kümmern wollen und viele Leute machen es nicht, weil der Energieversorger hat ja einen Lastschrifteinzug und deswegen ist es bequem. So, wir haben gesagt, okay, nicht jeder will sich damit beschäftigen, was jetzt dann der beste Tarif ist oder der tollste ökologischste Ökostrom. Sondern es ist gut, wenn sich einer drum kümmert. Es ist gut, wenn man mit vielen Leuten anfragt, weil dann kriegt man eher Gehör, als wenn man alleine anfragt. Man kriegt auch bessere Preise, weil wir einfach viele sind. Wir sind inzwischen halt über 200 Leute dann bei dem Strompool mit dabei. Wir machen uns über die Kriterien, was dann da das Ökostrom war, dass es irgendwie einen regionalen Bezug haben soll. Das Dritte ist, wir sagen, wir kriegen für jeden, der mitmacht, kriegen wir so eine kleine Provision. Und die Leute, die Mitglied im Strompool sind, können selber entscheiden, was damit passieren soll. Also das sind irgendwie, sind ein paar tausend Euro jedes Jahr. Und das können wir dann in Projekte wieder stecken, die dann bei uns in der Region dann wieder Sachen besser machen oder Starthilfe geben. Aha. Beispielsweise ist jetzt da gerade, machen wir so eine Mitfahrbank-App. Da brauchen wir einen Eigenanteil dann, um das wir kriegen eine Förderung dafür, aber man muss immer noch ein bisschen Geld selber mitbringen. Mhm. Und dieses Geld haben jetzt die Mitglieder vom Strumpel beschlossen, hey, dafür, das wird eine tolle Sache, dafür geben wir gerne was. Und so haben wir jedes Jahr wieder die Chance, Projekte, die das sonst nicht zur Verwirklichung schaffen würden, dann damit anzustoßen. Oder wir haben Wildblumenwiesen, sind dabei angepflanzt zu werden im Amtsgebiet dann. Und da konnten wir die Saat von bezahlen. Oder wir haben uns noch einen Traum erfüllt, eine Bürger-Solarberatung, da kommst du auch gleich noch zu. Aber das wäre ohne Starthilfe und ohne ein bisschen Eigenkapital zu sagen, hätten wir das gar nicht auf die Beine stellen können. Deswegen ist dieser Strompool für Bodenopten, also für die Mitmachen, eine tolle Sache und ein gutes Gefühl auch. Nicht nur ich kriege günstige Energie und grüne Energie, sondern ich tue auch was Gutes für die Gemeinschaft. Mhm. Sondern auch für Bodenopten eine ganz wichtige Säule, weil wir damit halt manches anschieben können, was sonst nicht gehen würde.
Okay, sehr gut, verstehe ich, super. Und wie macht ihr es bei den Ökostromtarifen? Es gibt ja immer diese Frage, ob man jetzt praktisch einen nimmt, der das nur über Zertifikate dazu kauft und eigentlich an der Börse den grauen Strom kauft oder auch tatsächlich nachweislich erneuerbaren Strom verwendet, der dann nicht einmal durch die EEG-Mangel gedreht wurde und am Ende so grau ist wie alles andere, was man praktisch am Markt kaufen kann. Seid ihr da auch so akribisch und unterscheidet da? Weil dann bleiben ja echt nicht viele Anbieter in Deutschland übrig, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja. Genau, das ist tatsächlich auch eine Mehrheitsentscheidung von den Leuten, die da mit dabei sind und die dann darüber abstimmen, was wir machen. Wir haben gesagt, Mensch, was ist uns wichtiger? Wollen wir lieber einen Anbieter haben, der unfair weiß, hätte ich jetzt fast gesagt, oder wollen wir gerne den regionalen Bezug haben? Ja. Und von daher ist es jetzt nicht das High-End-Produkt, was dann nachher dann aus anderen Bundesländern kommt. Und wir wollen gerne auch jemanden fragen, der hier in Schleswig-Holstein dann sitzt. Mhm. Und dann wird die Auswahl tatsächlich auch schon wieder nochmal ein ganzes Stück dünner.
Ja,
aber wir sind tatsächlich sehr zufrieden gerade mit unseren Versorgern für Strom und auch für klimakompensiertes Erdgas dann. Und genau, es ist immer ein Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie und Regionalität, den wir da durchmachen.
Ja, vor allem Regionalität, weil die es vermeintlich ganz ernst meinen, die sitzen tatsächlich nicht in Schleswig-Holstein, die sitzen ein bisschen weiter südlich in Deutschland, leider. Eine Idee, ach genau, wie macht es denn, dass praktisch ihr so einen Mengenrabatt bekommt? Das würde mich interessieren, weil ich komme ja auch von den Stadtwerken-Versorgung, weiß ja, jeder muss am Ende ja im Prinzip einen eigenen Wechselprozess durchlaufen. Da seid ihr dann praktisch ein so ein Bündelkunde, oder wie nennt ihr euch dann, dass ihr da...
Also wir vermitteln die Leute und wir sagen, hey, liebe Stadtwerke Flensburg, wir sind nicht einer, sondern wir sind viele. Und wenn du uns einen guten Preis machst, dann kommen wir viele alle zu dir.
Okay. Und dann sind die bereit, praktisch da, was weiß ich, einen Cent oder anderthalb runterzugehen. Genau. Und dann, ja. Okay, verstehe ich. Mhm. Gut. Ja, stimmt. Also bei Großkunden ist es ja ohnehin so. Also was weiß ich, wenn jetzt da, keine Ahnung, irgendwie eine Supermarktkette oder was als Kunde vor der Tür steht, da macht man natürlich einen Preis. Stimmt, das sind ja auch alles einzelne Abnahmestellen. Naja, ja, ich verstehe das Prinzip. Das ist gut. Das heißt, je mehr, desto besser der Preis. Ganz einfach.
Ja.
So wird es sein. Okay. Christoph, du hast gerade eben schon verschiedene andere Sachen angeteasert. Die Mitfahrbank hast du angesprochen. Das ist ja auch wahrscheinlich so ein tolles Projekt, wo man Bänke aufstellt. Was ich mich immer frage, ich muss zugeben, ich bin mit einer Mitfahrbank noch nie mitgefahren. Also ich habe immer Fahrgemeinschaften gehabt, das heißt, ich habe mich immer abgesprochen mit denen. Wenn ich mich jetzt auf so eine Bank setze, wie ist denn das System, dass sich da jemand mitnimmt? Das musst du einmal erklären.
Warum? Genau, und dann möchte ich auch, dass du es hinterher gerne einmal ausprobierst, Klaus.
Ja, sind die Bänke aber nur in Hürup da auf der Ecke, oder?
Nee. Also geht auch weiter im Süden. Hier in der ganzen Klimaschutzregion Flensburg heißt es dann, sind es 34 Gemeinden und da stehen überall diese Bänke. Und deutschlandweit sind es 150, 200 Bänke, die jetzt von uns stehen, aber auch dann selbstgebaut oder von anderen Herstellern dann. Also genau, so, und es funktioniert denkbar simpel. Man setzt sich hin, dann klappt man dann ein Schild hoch, sind so verschiedene Vorschläge, wo man hinfahren könnte von dort aus. Und dann hält einer an, der in die Richtung fährt und sagt, jo, ich nehme dich mit. Und es ist denkbar simpel und eigentlich selbsterklärend, aber das, was du beschreibst, sag, hey, ich habe es irgendwie noch nie genutzt, das ist begegnet mir häufiger, die Aussage. Und genau, aber ich möchte dich oder auch die Zuhörer ermutigen, wenn du sowas habt, probierst du auch mal aus. Es tut nicht weh. Setze gerne noch eine Maske auf gerade. Ja. Ansonsten ist das unkompliziert. Also ich mache es gerne auch häufiger dann. Sagen, hey, und die Erfahrungen sind von mir, aber auch von denen, die uns diese Rückmeldung geben, das ist super, weil wenn wir jetzt irgendwo in der freien Wildbahn stehen und einen Daumen raushalten, dann müssen wir mindestens doppelt so lange warten, als wenn wir da irgendwann in der Mitfahrbank stehen. Mhm. So, und so eine typische Wartezeit sind irgendwie so von den Rückmeldungen überkommen, so 8 bis 10 Minuten.
Wenn Ach, diese so Bank kurz? Jetzt,
ja, genau.
Das ist also cool.
Wenn die Bank jetzt zumindest auch einigermaßen sinnvoll platziert ist, wenn die jetzt hinter der Ecke oder an der Schnellstraße, wo man nicht anhalten kann, dann ist es doof, aber wenn man wenn man eine Bank hat, wo man auch gut anhalten kann, wo man dann irgendwie einsteigen kann, am besten Fall sind die noch gekoppelt, dann irgendwie mit Bushaltestellen, dass man von dort auch irgendwie noch eine Option hat, noch mehr weiterzukommen, oder halt die Mitfahrbank dann für die letzte Meile nimmt und dann im Bus weiterfährt, dann funktionieren die echt gut. Genau, was uns da daran getrieben hat, zu sagen, hey, wir hatten zu dem Zeitpunkt einfach auch nicht den, waren wir nicht mit super Busanbindung oder öffentlichem Nahverkehr gesegnet am Tyrup. Und hey, wir wollen aber, dass die Leute nicht unbedingt 2 Autos brauchen. Mhm. Wir sagen ja gar nicht, ihr sollt nicht Auto fahren, es ist echt schwierig, ohne eigenes Auto, wenn man jetzt nicht komplett fahrradaffin ist, dann auszukommen. Wir wollen einfach mal eine Alternative schaffen. Und speziell auch für die Leute, also für alle Leute, aber auch eine Option schaffen für Leute, die sonst nicht mobil werden, weil sie halt entweder kein zweites Auto haben oder weil sie noch keinen Führerschein haben oder weil sie das Autofahren nicht mehr zutrauen oder weil sie dann als beispielsweise als Migranten dann noch nicht das Geld haben, weil sie dann, genau, um sich ein eigenes Auto zu leisten und so weiter, dass die halt auch eine Option haben, mobil zu sein. Es wird aber auch häufig vielfach von Leuten, die es eigentlich leisten können, um Auto zu fahren. Also diese Scham, ich offenbar mich, dass ich kein eigenes Auto habe, wenn ich da hinsetze, ist tatsächlich bei manchen noch im Hinterkopf. Aber bei denen, die nutzen, die sagen, hey, das ist cool, das funktioniert, ich komme relativ schnell dahin, wo ich auch hin möchte. Und während der Autofahrt lernt man echt auch noch Leute kennen. Das ist auch so ein Aspekt, nur bei Boom Op, es ist nicht nur technischer Klimaschutz, zu sagen, hey, Heizung raus, Heizung rein. Neue Heizung rein, sondern es ist tatsächlich auch so, wir wollen die Gemeinschaft damit stärken. Und wenn man immer nur sein Garagentor elektrisch hochfährt sozusagen und dann das Auto einsteckt und wegfährt, dann hat man wenig Interaktion. Und wenn man im Auto mal 5 Minuten zusammen unterwegs ist, dann lernt man die Leute, die man vielleicht schon 100 Mal gesehen hat, die besser kennen. Oder man lernt auch Leute kennen, die man noch nicht kennen, vorher noch nicht kannte. Also geht beides. Und also haben sich eigentlich immer gute, angenehme, schöne Gespräche dann dabei ergeben auf der Fahrt.
Finde ich cool. Also ich bin vor allem für diesen 8 bis 10 Minuten total überrascht. Christoph, du hattest eben gesagt, dass ihr auch da, war das dafür, dass ihr da eine App entwickelt oder wofür habt ihr eine App entwickelt?
Ja,
weil, genau. Was kann die dann noch? Weil ich finde das Prinzip ja so cool. Das Schild wird hochgeklappt, da kommt einer vorbei nach 10 Minuten und ich bin unterwegs. Was kann die App dann noch zusätzlich? Der kann dem noch sagen, dass ich da sitze und das Schild hochgeklappt habe, oder?
Genau. Der App kann die Autofahrer benachrichtigen. Dass da jemand sitzt oder man kann sich vorher verabreden oder man kann sagen, hey, ich hab noch einen Kinderwagen dabei, passt da auch noch ins Auto rein. Okay. All solche Sachen kann man da miteinander abstimmen. Aber das Wichtigste ist auch, wo ich am meisten hoffe, ist so diese Pendlerfunktion, dass man sagt, ich fahre eigentlich regelmäßig, muss ich morgens dann da und da hin und dass dann jemand sieht, okay, da fahre ich auch hin. Mensch, dann können wir ja auch irgendwie eine Fahrgemeinschaft da draus machen. Weil diese Blabla-Car, das funktioniert, wenn man von Kiel nach Flensburg möchte, aber nicht, wenn man von Hürup nach Satrup möchte.
Ja, das stimmt, das ist richtig. Cool. Also das war für mich neu, spannend. Ich habe jetzt aufgeschrieben, ich muss in meine Bank recherchieren, wo es hier in Rendsburg sowas gibt, dass ich da auch mal irgendwo sinnvoll hinkomme, weil ich habe sie hier in Rendsburg ehrlicherweise noch nicht gesehen, aber vielleicht habe ich sie auch nur übersehen. Jetzt, wo ich das Thema kenne, gucke ich wieder mit anderen, ganz anderen Augen drauf. Cool. Christoph, du hast eben auch über Nahwärmeprojekte gesprochen. Da habt ihr auch so eine Genossenschaft, glaube ich, gegründet. Ist da auch schon tatsächlich was gebaut worden oder ist halt ja noch in der Projektfindung da an der Stelle?
Ja, nee, da ist schon einiges passiert auch große Pläne noch dahinter.
Okay.
Das ist tatsächlich einer, also ich würde sagen, vom Verein einer der Aktivposten. Also es ist unheimlich intensiv sozusagen, da kapazitätsintensiv seine Nahwärme zu machen. Genau, von daher also ideologisch ist es ja dann eins, aber sind viele Leute ja oder einige Leute, die sagen, hey, in der Nahwärme gibt es so viel zu tun, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, noch anderswo im Verein aktiv zu werden. Genau, aber es ist ein tolles Projekt. Wir haben jetzt schon immerhin dann 100, haben wir so eine Party gefeiert dann, das ist auch irgendwie nochmal, das kann man euch mitgeben als Hörer, Erfolge zu feiern. Nicht nur zu sagen, naja gut, wir kuscheln so für uns rum, sondern wir haben eine Öl-ist-aus-Party gefeiert, als wir die ersten 100.000 Liter Heizöl-Äquivalent eingespart haben. Also das ist dann etwas, was jährlich eingespart wird von den Häusern, die jetzt gerade angeschlossen sind. Und das ist doch schon mal immerhin schon mal was. Also 100.000 Liter Heizöl, die nicht verbrannt werden, ist schon mal eine gute Sache. Und jetzt ist der nächste Bauabschnitt dann gerade in der Planung. Und wir sind mit der Genossenschaft auch als Energiekommune des Monats mal gekürt worden, weil die Vision, der Plan ist und alles, was geplant ist, arbeitet schon darauf hin, dass wir irgendwann mal dann drei Dörfer miteinander vernetzen. Wir haben eine ehemaliges Militärgelände, wo jetzt nichts Sinnvolles in Anführungsstrichen dann passiert. Das liegt so zentral zwischen den drei Dörfern und die Idee ist, diese Fläche zu nutzen, um dann da groß mit Solar, Thermie oder Photovoltaik dann ein großes Wärmenetz aufzubauen, was dann alle drei Dörfer dann versorgt. Das werden wir noch ein paar Jahre brauchen, bis wir da sind, aber das ist so eine Vision, die auch, ich glaube, auch wieder Kraft gibt. Wenn man sagt, hey, wir machen jetzt wieder 5 Häuser oder wieder 10 oder 20, ist auch gut, aber so diese Vision dahinter, hey, irgendwann machen wir den ganz großen Wurf und dann haben wir da auf den, dann mit einem Schlag, dann haben wir dann drei Dörfer dann mehr oder weniger CO2-neutral im Bereich heizen.
Das ist cool. Vor allem mit Solarthermie, weil das ist ja das, was ich gefühlt bei den Stadtwerken auch 500 Mal gerechnet habe und nie auf den grünen Zweig gekommen bin, obwohl sie denen ja uns vormachen, wie es geht. Die haben ja gefühlt so ein paar Fußballfelder große, ich sag mal, Tümpel, hätte ich was gesagt, also Becken geschaffen, wo sie einfach die Erde zur Seite schieben, dann Wall machen, kommt Wasser rein, Styroporplatten oben drauf, wird man in Deutschland vielleicht nicht so durchbekommen von der Bauart her. Und dann haben sie da ihre Beckenspeicher, wo sie im Prinzip den Sommer über einspeichern und im Winter wird dann das rausgeholt. Vielleicht haben sie noch irgendwo eine Holzhackschnitzel oder eine Pelletsheizung, wo ein bisschen die Spitzen abgedeckt werden oder sowas. Oder vielleicht Elektro sogar. Aber ich finde es tatsächlich genial. Und wenn in der Mitte dieser Ortschaften tatsächlich diese ungenutzte Fläche. Es ist sogar das Problem weg, was wir immer in Flensburg dann gedanklich noch hatten, weil man ja irgendwo doch eher flächenintensiv diese Solarpaneele aufstellen muss, um Solarthermie machen zu können. Cool, ich finde es gut. Aber wie macht ihr jetzt die Wärme? Noch habt ihr keine Solarthermieanlage?
Noch ist es Pelletsheizung.
Pelletsheizung, okay. Mit Strom oder ohne?
Ohne, okay. Also Pelletsheizung und noch ein BHKW ist auch noch mit dabei in dem Netz.
Okay, sehr gut, Erdgas. Super. Ich muss mal gucken, Blick auf die Uhr. Ich habe noch ein paar, ihr habt ja viele unterschiedliche Projekte. Christopher, das schlag du mal vor, über welches wir noch sprechen wollen in der verbleibenden Zeit. Also ich kann dir mal ein paar nennen. Humusreich ist da noch, Tiny Hus steht da noch, Bürger Solar haben wir angeteasert. Und der Ausblick, das machen wir am Ende noch mal kurz zum Thema Mobilitätsberatung. Vielleicht auch noch, was ist das, wo du sagst, zack, da wollen wir jetzt noch mal kurz reingehen. Die Qual der Wahl.
Ich liebe es auch, diese Vielfalt zu haben. Sagen, hey, das ist nicht nur eine Sache. Da bin ich vom Typ her, da wird es mir irgendwann langweilig.
Oh ja, das ist immer sehr ähnlich.
Aber ich liebe es so diese Vielfalt. Also Tiny Hus ist eine coole Gruppe mit auch einer tollen Vision zu sagen, hey, warum brauchen wir eigentlich die Fläche, auf die wir wohnen? Pro Kopf ist in Deutschland in den letzten, ich glaube in den letzten was 30 oder 50 Jahren hat die sich verdoppelt.
Ja.
Und zu sagen, hey, und dementsprechend müssen wir halt auch viel arbeiten, um uns ein großes Haus zu kaufen, wo wir dann 40 Jahre lang dabei sind, das Haus abzubezahlen. Mhm. Und die sagen, hey, wir haben anderes, auch eine Vision dahinter. Wir sagen nicht, ihr dürft es nicht, sondern wir sagen, hey, wir wollen anders leben. Wir wollen kleiner leben, auch mit einem kleineren Portemonnaie sozusagen, kleineren Bedarf dafür. Aber mit einem kleinen Fußabdruck. Wir wollen, dass keine Flächen versiegelt werden, sondern dass wir dann, wenn wir weiterziehen, in Anführungsstrichen, dann kann man auch wieder Landwirtschaft machen auf dem, wo vorher das Haus gestanden hat. Und wir sind auch der Meinung, wir brauchen nicht mit 10 Leuten 10 Rasenmäher, sondern vielleicht tun es auch 1 oder 2. Und so finde ich, das ist eine tolle Gruppe, das scheitert noch so ein bisschen an ein paar, also wir sind noch dabei, dann die rechtlichen Rahmenbedingungen sozusagen zu schaffen. Das wäre so ein Pilotprojekt, aber da hoffen wir, dass wir einfach in den nächsten Jahren dann irgendwo auch am Tyrop dann so ein Tiny House Park dann entsteht mit
Was sind denn
da die ja.
Was sind denn da die rechtlichen Probleme? Weil ich hätte jetzt gedacht, gefühlt sprießen ja überall im Augenblick so Wohnmobilplätze. Also zumindest hat mein Bruder hat sich jetzt auch ein Wohnmobil gekauft, der war vorgestern Abend da, hat mir auf der App gezeigt, wo er denn jetzt überall parken kann und hat tatsächlich mit Verwunderung mir gezeigt, dass in Rendsburg 4 Wohnmobilstellplätze mittlerweile sind. Und gefühlt gibt es da ja immer mehr von. Was sind die Probleme, warum man da, ich sag mal, so ein Tiny House nicht irgendwo hinstellen darf?
Dass so ein Tiny House wie so ein Haus auch selber dann eigentlich genehmigt werden muss, weil du wenn du dauerhaft drin wohnen willst und da auch gemeldet sein willst, dann ist es anders, als wenn du auf dem Wohnmobil dann eine Woche Urlaub machst.
Okay.
Ja, also ich hatte es auch nicht gedacht, dass es schwierig ist, aber ich glaube, wir sind da ganz gut im Dialog auch mit der Politik und der Verwaltung, um da jetzt was zu schaffen, aber es ist tatsächlich nichts, was man jetzt einfach mal so nebenbei macht, sondern wo wir ein bisschen einfach auch Pionierarbeit machen müssen, damit dann andere hoffentlich dann auch dem Beispiel nachher folgen können und es ein bisschen einfacher haben als wir.
Ja gut, das ist ja häufig so, wenn der Erste dann mal durch ist und die Regeln festgelegt hat, dass die Nachfolger das dann womöglich deutlich leichter dann haben. Lass uns doch nochmal vielleicht kurz, du hast gesagt, das kommt es in Zukunft, das Thema E-Mobilität nochmal ansprechen. Oder wir können auch Humusreich nochmal ansprechen. Komm, was soll's? Sprich nochmal darüber, weil das ja was ist, was
uns auch verbindet. Ich mache die anderen, die will ich nochmal kurz, weil sonst wird mir ja vorgeworfen, dass ich irgendwelche Lieblinge hätte im Verein.
Mach das, komm.
Nein, also Humusaufbau geht's so von der Ideologie dahinter. Wir wollen nicht den Landwirten sagen, dass was du machst, ist falsch, sondern wir möchten den Landwirten gerne auch Alternativen aufzeigen. Sagen, hey, wenn du so und so wirtschaftest, dann ist das gut für deinen Boden, dann kannst du Humus aufbauen. Dieser Humus ist dann der Freund des Landwirts, weil er viel Wasser speichern kann, also so eine schwammartige Struktur dann und kann damit viel Wasser speichern, kann Nährstoffe speichern, dass es nicht gleich ausgewaschen wird. Also ist gut für den Boden, gut für den Grundwasserschutz dann und hilft dem Landwirt dann auch mal durch Dürreperioden besser durchzukommen. Und aber so dieses Wissen, wie funktioniert das eigentlich, ist ein Stück weit verloren gegangen in den letzten 1-2 Generationen. Mhm. Und das wollen wir gerne wieder zurückholen. Dann gibt es aber auch noch ein paar neue Ansätze, wie man sowas machen kann. Finde ich super, super spannend dann auch. Da sind wir hoffentlich kurz davor, auch ein größeres Projekt starten zu können. Der Förderantrag liegt im Umweltministerium in Berlin. Dann ist das Ziel, dass wir mit Landwirten gemeinsam ein Netzwerk dann aufbauen, wenn man Methoden beibringt, auch Sachen ausprobieren und wir hinterher gucken, was funktioniert hier auch in Schleswig-Holstein. Mhm. Dass wir dann aber auch dieses Wissen gleich an die Berater, die es da gibt, dann weitergeben, dass die dann das im Prinzip auch in ihren Werkzeugkoffer mit dabei haben, um das weiterzuführen, dass wir nicht irgendwie Abhängigkeit schaffen, boom, ob sind jetzt die Humus-Gurus, sondern dass dieses Wissen möglichst breit gestreut wird. Und dass wir aber auch Einnahmemöglichkeiten haben. Ja, für Humusaufbau, man muss ein paar Sachen ändern, vielleicht eine neue Gerätschaft kaufen, mit Mikroorganismen arbeiten und so weiter. Das sind Sachen, die erstmal Geld kosten. Und wenn man dann so einen Handel mit Klimaschutzzertifikaten auf den Weg bringen könnte, dass man sagt, der Landwirt, der die Humusaufbau ja auch als Klimadienstleistung macht, weil eine Tonne Humus sind 3,6 Tonnen an CO2, der sollte dafür aus unserer Sicht einfach auch eine kleine finanzielle Belohnung bekommen und auch die Wertschätzung dann dadurch dieses Zertifikat. Das Landwirtschaftler sonst häufig steht ja mit dem Rücken zur Wand auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Dass du dann, hey, ich bin hier, ich habe Zertifikat, ich bin einer von den Guten, ich mache Klimaschutz und was machst du so?
Ja, vor allem bei den aktuellen CO2-Preisen ist es ja sogar richtig interessant. Die sind ja mittlerweile ganz schön hochgegangen. Also ich verfolge es ja nicht mehr tagesaktuell, so wie früher, war aber total überrascht, dass in den letzten, weiß nicht, 3-4 Monaten das von gefühlt so 20, 30 auf 50 Euro sich verdoppelt hat. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was wahrscheinlich diesem Projekt auch zugutekommt, oder? Theoretisch, wenn es
dann... Genau, wobei Humusaufbau da jetzt noch nicht handelbar wäre, weil wir noch an der Methodik noch feilen müssen und auch die Frage ist, ob es als anerkannt wird. Mhm. Aber genau, nichtsdestotrotz, also wir peilen erstmal den Freiwilligenmarkt an, aber wir sehen da einfach auch eine Notwendigkeit und Wichtigkeit, dass man das finanziell honoriert. Genau, also das kommt hoffentlich. Dann noch ein kurzer Streifzug dann über die Bürgersolarberatung. Das ist so ein Baby, was wir noch während Corona quasi aus der Taufe gehoben haben. Und womit ich auch richtig happy bin, sagen, okay, Solar ist bei den allermeisten Häusern und Verbrauchsverhalten eine wirtschaftliche Maßnahme, ein Solardach dann aufs Dach zu machen. Trotzdem sind vielleicht wirklich 5% der Häuser haben so ein Solardach. Frage auch wieder, woran liegt. Und man muss sich darum kümmern, man muss sich informieren, man muss sich Vergleichsangebote einholen. Und wenn man drei Handwerker fragt, kriegt man 4 Meinungen und 5 Preise. Und dann gibt es noch ein paar bürokratische Hemmnisse dann in Deutschland und so weiter. Also, wir wollen jetzt nicht irgendwie da jetzt aktiv dann Sachen verkaufen. Das wollen die Profis machen, aber wir können die Überzeugungsarbeit, bis jemand weiß, ob eine Solaranlage für ihn gut ist, die können wir leisten. Das heißt, wir haben Ehrenamtliche geschult, 2 Abende. Das reicht für die Basics, um zu wissen, wie mache ich eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, worauf muss ich ein bisschen von der Technik achten, dann, ob das Dach geeignet ist. Dann können wir das mit Zettel und Stift dann so rechnen, innerhalb von einer Stunde, anderthalb, dass der Privathaushalt, der sich interessiert für so eine Beratung, dafür anmeldet, dann selber eine begründete Entscheidung treffen kann. Sagen, hey, ich mache das mit Speicher oder ohne, oder ich mache die Anlage lieber ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Dann weiß er nachher, okay, das rechnet sich für mich in 12 oder in 14 Jahren. Dann kann er sagen, hey, jetzt habe ich eine Entscheidungsgrundlage, ob ich so ein Ding haben möchte oder nicht. So, und damit können wir mit diesem, nicht nur einer macht das, sondern wir haben wieder dieses Wissen breit gestreut, sozusagen. Wir haben 10 Leute, die jetzt im Amt Jürgen unterwegs sind, auf Anfrage, können dadurch eine ganze Menge an Projekten dann anstoßen und machen es dem Kunden möglichst noch so einfach wie möglich zu sagen, dass wir auch noch Angebote einholen. Sagen, hey, wir haben jetzt mit dir zusammengeguckt, was du eigentlich genau haben möchtest, wie groß und Speicher, ja, nein. Irgendwelche Präferenzen, irgendwelche Marken. Wir haben schon mal auf dem Dach aufgezeichnet, wo so eine Anlage sein könnte. Und dann muss der Elektriker, müssen nicht 3 oder 4 Elektriker vor Ort sein, um Angebote machen zu können, sondern dann kriegen wir von uns den fertigen, sagen wir, das so ein Vor-Ort-Protokoll, und können dann am Schreibtisch dann ein Angebot machen, ohne dass sie selber da jetzt eine Stunde vor Ort gewesen sein müssen, um die alles anzuschauen oder mit dem Menschen dann zu sprechen.
Das ist cool. Also ich muss dazugeben, ich habe auch nach wie vor ein schlechtes Gewissen, dass ich keine eigene PV-Anlage habe. Ich habe ja nur eine Solarthermieanlage, und das restliche Dach ist so ein bisschen mit Fenstern verflickt. Ja. Also so wie so ein Flickenteppich müsste die Anlage dann aussehen. Ja. Und ich weiß innen drin, dass ich sie auch noch bauen werde. Also das kommt noch. Ja. Und ist bei mir einfach die Faulheit tatsächlich an der Stelle. Also die Notwendigkeit ist ja nicht da, dass ich sie habe. Und ich spüre trotzdem, dass mein Gewissen sagt, das Ding muss da aufs Dach. Ja. Eine Frage dazu, ja. Die Batterien, lohnen sie sich meistens nicht? Ist das noch der richtige Stand, oder hat sich das mittlerweile geändert, dass sie schon so günstig sind, dass du mittlerweile sagen kannst, in 50% ja, 50% nein?
Das ist immer, ja, ganz 50% sind es nicht, aber es kommt immer sehr auf die Rahmenbedingungen an, wie viel man an Strom selber verbraucht, ob man tagsüber auf der Arbeit ist oder nicht, ob man noch Elektroauto hat und wie man da das Ladeverhalten hat und so weiter. Man muss schon ein bisschen gucken und im Gespräch sein. Jetzt pauschal eine Aussage, ein Speicher lohnt sich immer oder lohnt sich nie, gibt es nicht. Häufig macht es die Amortisationszeit erstmal ein bisschen länger, aber wenn man sagt, hey, ich habe jetzt eine Investition auf 20 Jahre, dann macht es trotzdem in vielen Fällen auch Sinn, so einen Speicher mitzudenken. Aber mir geht es eigentlich, also bei dieser Bürgererwartung, gar nicht so sehr, um zu sagen, hey, wir sind jetzt hier die Tech-Gurus, erklären ja was, sondern es geht mehr um dieses Empowerment dahinter. Sagen, nicht ich bin abhängig von einem, der mir was verkaufen möchte, sondern da kommt jemand auf Augenhöhe, der den Fall kennt, weil er mir im gleichen Dorf wohnt wie ich, und der im Zweifelsfall auch eine Solaranlage hat und ein paar Erfahrungen, und erzählt mir aus seinem Erfahrungsschatz und nimmt mich mit, erklärt mir, sagt mir nicht, hey, das ist das Ergebnis, bau die so und so, sondern wir sind da und gucken uns das Dach an und schnacken miteinander. Und dann kommt raus, sagen, wollen wir hier, wollen wir noch auf die Garage oder noch was drauf machen? Oder dann soll man noch eine Variante mit und ohne Speicher rechnen oder eine große und eine kleine. Und dadurch versteht der das Dach nachher auch dann mit Solar dann belegt, auch was er da eigentlich tut. Und ist nicht irgendwie einem guten Vertriebler dann ausgeliefert.
Ich finde das Konzept.
Das ist eine Vertrauensbasis, gut. Und eine begründete Entscheidung hier zu treffen.
Das ist im Prinzip wieder genau das, Christoph, was du am Anfang gesagt hast, Menschen da abholen, wo sie stehen, ganz zu Beginn. Das ist tatsächlich der Vorteil, weil wenn der Vertriebler kommt, der macht das auch gut und der gibt sich auch Mühe. Und gleichzeitig glaube ich, dass er einfach schon zu routiniert zu viele dieser Gespräche geführt hat, als dass er sich genau in diese Lage reinversetzen kann. Also ein guter Vertriebler kann das auch, keine Frage. Aber ich glaube, wenn jemand kommt, der gefühlt noch nicht so viel weiter ist im Prozess und noch nicht so viel Expertise aufgebaut hat, da spricht er dann auch eher die Sprache desjenigen, der womöglich noch gar keine Ahnung hat an der Stelle.
So, auch da aber versuchen wir auch nicht zu sagen, hey, alle Vertriebler sind böse und jagt die ja vom Hof, sondern zu sagen, nee, wir brauchen beide. Wir brauchen Vertriebler, wir brauchen Energieberater, wir brauchen dann die Isolateure. Aber die Isolateure, die wollen eigentlich gerne lieber Dächer installieren, anstatt dann jetzt lange zu schnacken. Die sind eigentlich ganz froh, dass wir denen ein bisschen Arbeit abnehmen. Und manchmal haben wir einfach durch dieses Nachbarschaftliche auf Augenhöhe haben wir viel einfacheren, besseren Zugang und auch gleich Vertrauen. Sicherlich können andere das genauso professionell machen, aber Professionalität ist nicht unbedingt das, was jetzt den Ausschlag gibt, sondern ich glaube, Vertrauen ist dann ein großes Fund, was wir da mitbringen können, wenn wir das ehrenamtlich machen. Und die Vertriebler und die anderen, die brauchen es weiter. Aber wenn wir irgendwie das mit Energiewende und Klimaschutz weiter oder ernst meinen und auch mit den Zielen, die jetzt politisch gesteckt sind, eigentlich noch viel, Klammer auf, noch viel ambitionierter gesteckt werden sollten, ja. Klammer zu, dann kommen wir mit dem, ja, kleckerweise einfach nicht weiter, dann müssen wir gucken, wie kriegen wir da irgendwie auch eine Menge hin. Dann, wenn wir statt einem noch oder zwei Vertrieblern dann zusätzlich noch 10 Leute haben, die dann da in ihrer Freizeit dann wieder mal durchs Dorf laufen, dann haben wir einfach eine höhere, ja, kriegen wir mehr Solardächer und dann spricht sie irgendwann noch rum und sagen, hey, das ist cool und dann kann man so ein Backform von dem Push hin zu so einem Pull-Effekt, dann nachher ich will so ein Ding auch haben.
Und sehr gut, das ist super.
Die Welle müssen wir noch lostreten.
Das stimmt. Christoph, haben wir alle Projekte angesprochen? Nicht, dass ich hier nachher, was weiß ich, der Henning anruft oder so, dass wir noch irgendwas vergessen haben oder so, die wir ja auch schon im Podcast hatten.
Also wir haben von den Projekten, was auch in der Runde in den Projekten steht, haben wir alles abgearbeitet. Gut. Brav. Was ich aber noch einmal nicht unter den Tisch fallen lasse, weil das eigentlich so das Herzstück von Proben-Orb auch ist, ist die Ideenschmiede. Das ist das, wo du ja auch mal als Referent dann mit dabei warst. Wir haben einmal im Monat in der Regel so ein Format Ideenschmiede, kostenlos. Da kann jeder kommen, der sich angesprochen fühlt. Zu ganz unterschiedlichen Themen. Das war, früher waren es ein starker Fokus auf Energiewende-Themen. Jetzt haben wir es dann aber auch seit 2 Jahren schon ein bisschen weiter geöffnet. Das ist dann jetzt im September wird's um Trinkwasser gehen und nachhaltigen Umgang mit Wasser. Ja, also von plastikfrei über Energietechnologien der Zukunft, über Mobilität und Urlaub ohne eigenes Auto und ohne Flugzeug und so, das haben wir mal vorgestellt, weil wir da auch so einen Dialog gehabt. Und das ist die Grundlage für vieles, was im Verein dann jetzt auch neu entsteht. Die Tiny House Gruppe hat sich aus einer Ideenschmiede draus entwickelt. Da war einfach so eine Stimmung, Atmosphäre im Raum an diesem Abend. Und dann hinterher haben wir gesagt, hey, dann lass uns doch gucken, dass wir uns weiter treffen. Und seitdem, jetzt seit 1,5 Jahren, ist diese Gruppe dann schon mit dabei. Und das ist ein tolles, einfach ein Schatz, den wir da auch haben. Den ich auch anderen empfehlen würde. Also ein Projekt aus dem Boden zu stampfen ist gar nicht so einfach, aber wenn man dann miteinander ein Thema hat oder auch einfach nur so da sitzt und man überlegt und schnackt, dann entstehen solche Ideen und dann findet man auch Mitstreiter. Einfach, wenn's dann sozusagen aus der Menge kommt. Top-down ist meistens aus meiner Erfahrung weniger kraftvoll, als wenn es dann bottom-up sozusagen von unten Initiative kommt und sagt, hey, das ist unseres, wir wollen das jetzt machen. Los geht's.
Das glaube ich auch. Weil dann haben sie im Prinzip alle, sind ja intrinsisch motiviert und sind dabei und das ist viel besser.
Man muss nicht als Geschäftsführer auch nicht mehr viel machen, sagen wir so, los und dann gucke ich hin und wieder mal und höre in die Gruppen rein, wo steht ihr, braucht ihr was, kann ich unterstützen und so weiter. Und dann noch eine wichtige Aufgabe zu gucken, dass man das auch nach draußen trägt, dass man Gutes tut, aber auch drüber redet. Und das ist auch glaube ich, ein Erfolgsrezept von Brummorb. Wir haben einmal im Monat so ein Newsletter, dass man nicht als Ehrenamtlich an irgendeinem, in einem der Projekte das Gefühl hat, ich wurschtel hier so für mich rum, Und so richtig vorangekommen sind wir nicht. Also beispielsweise die Tiny House Gruppe hat immer noch keinen Tiny House Park, könnte man jetzt sagen. Das ist immer so eine gewisse Frustrationstoleranz, müssen die einfach mitnehmen. Das wird natürlich noch eine Zeit lang dauern, bis wir da auch was gebaut haben oder was sehen können. Aber wenn man dann zumindest diese Wertschätzung bekommt, sagen, hey, guck mal, über mich wird berichtet und da ist ein Artikel da kommt einer und der sieht das und der guckt danach und dann ist das eine andere Arbeitshaltung, eine andere Motivation auch mitzumachen, wenn man einfach das Gefühl hat, man ist wertgeschätzt. Und diese Wertschätzungskultur, die haben wir, denke ich, natürlich nicht perfektioniert, aber inzwischen schon relativ gut im Verein dann verankert.
Schön, super. Christoph, ich sage vielen Dank für das Interview. Wie kann man dich oder den Verein am besten erreichen? Was ist da so das Einfallstor, wo du sagst, okay, da haut es immer hin, da erwischt ihr uns?
Also zum einen hat jede Sparte, wenn ihr sagt, euch interessiert was Spezifisches, dann noch einen direkten Kontakt dann. Eine direkte E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Homepage. Ansonsten könnt ihr auch gerne erstmal über mich gehen und dann kann ich entsprechend entweder beantworten oder weitervermitteln. Genau, und auf unserer Homepage sind dann auch die Kontaktdaten. Meistens kriegt man mich über Handy oder WhatsApp ganz gut erreicht. E-Mail geht aber genauso.
Gut, super. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, wo du sagst, okay, das muss jetzt auch noch als Statement platziert werden, oder sagst du, jetzt sind wir an allen Sachen vorbeigekommen und sind einmal rum?
Ja, Klaus, ich denke, über die Vereinsprojekte haben wir ganz gut Überblick gegeben. Ich bin auch wirklich stolz und dankbar über alles, was da läuft, aber ich will am Ende nicht versäumen, nochmal auch Danke zu sagen, weil Bobenob lebt nicht nur von viel Engagement, von viel Ehrenamt und guten Ideen, sondern auch von seinem Netzwerk. Und ich finde es einfach klasse, dass wir uns da geschafft haben, auch ein tolles Netzwerk zu arbeiten und tolle Partner an unserer Seite haben, sowohl von Seiten der Verwaltung, der Politik kriegen wir da ganz viel Rückenwind und Bestätigung, ob es auf kommunaler Ebene ist, auf Kreisebene oder in der Klimaschutzregion, dass wir dann nicht immer als Bobenob auftreten, sondern immer gucken, wo kriegen wir dann dafür das entsprechende Thema auch Verbündete gefunden. Da haben wir einige Vereine, Initiativen, dann mit denen wir da wirklich auch gute Sachen zusammen dann auf die Beine stellen können, was jeder alleine nicht schaffen würde. Und ich denke auch, diesen Impuls möchte ich nochmal mit reingeben. Zusammen sind wir stärker, als wenn jeder so vor sich hin wurschtelt.
Super, vielen Dank, Christoph. Vielen Dank für die abschließenden Worte. Das war, glaube ich, nochmal sehr rund. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute mit dem Verein, dass ihr tatsächlich euch immer wieder neue Ziele setzt und die natürlich auch prozesssicher erreicht.
Vielen Dank, Klaus.
Energie im Wandel. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Aus dem Podcast mit Christoph habe ich mitgenommen, dass man Menschen immer da abholen darf, wo sie stehen, wenn man sich für irgendwas gewinnen will, für einen Wandel, für eine Veränderung, was auch immer, und ihnen auch natürlich Wertschätzung entgegenbringen darf, um die bestehenden Bequemlichkeiten oder Gewohnheiten am Ende zu überwinden. Und dabei darf man Leute nicht besiegen, sondern für ein Thema gewinnen. Den Spruch fand ich auch sehr schön. Und das ist auch das, was Bobenob macht, dass es eher ums Thema Empowerment geht, statt jetzt irgendwie der Tech-Guru zu sein, um den Menschen irgendwie die Welt zu erklären. Es geht eher, sie zu befähigen, und das ist in meinen Augen viel wichtiger. Dann habe ich endlich mal gelernt, wie so eine Mitfahrbank funktioniert. Mich hinsetzen, Schild rausklappen, wo ich hin will, 8 bis 10 Minuten im Schnitt warten und dann einfach unterwegs tolle Gespräche haben. Dadurch wird natürlich die Gemeinschaft gestärkt, wenn man auch mal Leute mitnimmt, die man vielleicht sonst nur bisher gesehen hat. Da kommt man mal ganz anders in den Kontakt. Dann das Thema Erfolge feiern, ist natürlich extrem wichtig. Schön fand ich die Öl-ist-aus-Party, nachdem sie 100.000 Liter Heizöl eingespart haben. Und das ist natürlich wichtig, dass man auch über das Gute tut natürlich und darüber redet in Form von Newsletter, wo auch immer man es veröffentlicht, weil das ist dann auch wieder Wertschätzung und das ist sehr wichtig. Und einen Begriff habe ich neu gelernt, Solateure, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Das sind die Menschen, die Solaranlagen aufs Dach bringen, und von denen habe ich auch gelernt, die wollen nur die Solaranlage raufbringen und nicht lange schnacken. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Energiewende im Ganzen für euch was mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und Fragen, die ihr mir gerne auf Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Energie im Wandel. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im World Wide Web unter klaushartmann.de.